Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Und da ist das neue Rasengeflüster, die neue Folge, eine neue Woche. Herzlich willkommen. Heute ganz im Zeichen der Champions League. Gleich spreche ich mit Ex-Fußballprofi Sepp Kneisel, dem Experten von DAZN, über seine Top-3-Favoriten in der Königsklasse, über die Chancen der 5 deutschen Clubs und über das Stadion, wo seiner Meinung nach You Never Walk Alone am emotionalsten gesungen wird. Zuvor ein Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner für die Unterstützung. Übrigens, Radeberger setzt sich auch in diesem Jahr wieder für den Erhalt der Sächsischen Schweiz ein. Dieser einzigartige Naturraum hier im Herzen Sachsens hat ja besonders in diesem Sommer durch die Waldbrände gelitten. 50 Cent für jeden bis zum 23. Oktober hier in Sachsen gekauften 20er-Kasten werden von Radeberger gespendet und dann vom Verein Nationalpark Freunde Sächsische Schweiz an die jeweiligen Projektträger ausgezahlt. So, jetzt geht's los mit der Vorschau auf die neue Saison in der Fußball-Champions League, die ja in dieser Woche beginnt. Freue mich sehr von den Kollegen von DAZN. Sepp Kneisel ist in der Leitung. Sepp, guten Tag.
Hallo, grüß euch.
Wir wollen ganz ausführlich über die Champions League sprechen, die jetzt wieder losgeht. Die ersten Spiele stehen an. Was schießt denn dir als erstes, als ehemaliger Fußballer, durch den Kopf, wenn du diese besondere Hymne hörst?
Einfach nur den besten Fußball. Das verbinde ich sofort mit dieser Hymne. Mir ist es leider verwehrt geblieben, diese Hymne zu hören, dass ich auf dem Platz stehe. Aber als DAZN-Experte war ich ja jetzt schon ein paar Mal vor Ort oder auch Spiele dann aus dem Studio gemacht. Und sobald diese Hymne losgeht, das macht was mit einem. Nicht nur beim Fan und beim Zuschauer, wenn er dann auf ein gutes Ergebnis seiner eigenen Mannschaft hofft. Aber selbst bei mir, der jetzt kein Fan von irgendeiner Mannschaft ist, aber dieses Gefühl, was diese Hymne auslöst, ist einfach einzigartig. Also ich kann euch nicht sagen, wie oft ich sogar vor einer Sendung mit dem Handy oder fast schon Ghetto-Blaster in die Redaktion gelaufen bin und habe die Hymne einfach schon mal 3 Stunden vorher Vollgas spielen müssen, weil es einfach so gut ist.
Dem Komponisten ist da wirklich ein Meisterwerk gelungen, denn kaum ein anderer Sportwettbewerb wird so stark mit einem musikalischen Stück in Verbindung gebracht wie die Fußball-Champions League.
Das ist definitiv ein Meisterstück. Egal welchen Spieler du, glaube ich, fragst, ich habe mit sehr vielen Spielern gesprochen, die immer wieder sagen, es ist jedes Mal, egal ob es ein Topspiel ist oder auch gegen eine Mannschaft, die jetzt etwas einen kleineren Namen hat, es ist immer wieder ein unfassbar schönes Gefühl.
Jetzt geht's wieder los, die Champions League und die Champions League Saison 2022-2023 wird trotzdem eine besondere, weil alle Vorrundenspieltage müssen ja bis zur Spätherbst-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen werden. Also es kommt geballte Königsklasse in den nächsten Wochen auf uns zu.
Und deshalb kommt automatisch dieses Thema Belastungssteuerung, Kadergröße bei allen Mannschaften, allen Champions League Teilnehmern sofort auf den Plan. Ja. Das ist ja, da beschäftigst du dich ja schon damit, sobald du weißt, okay, Champions League wird gespielt, das ist, wie groß lassen wir unseren Kader aufblähen, also was brauchen wir tatsächlich? Einen gewissen Puffer musst du ja mit einplanen. Also finde ich höchst spannend, gerade auch wie einzelne Mannschaften das jetzt schon angehen, wenn wir uns mal kurz die Bayern anschauen, wie oft sie schon jetzt in dieser kurzen Saison Spiele in der ersten Halbzeit fast schon entschieden haben, um in der zweiten Halbzeit dann schon Belastungssteuerung machen zu können. Sensationell.
Diese Champions League, du hast es gerade gesagt, ist immer noch was Besonderes, aber man hat mittlerweile so den Eindruck, es ist mittlerweile auch ein ziemlich elitärer Club. Wenn man sich die 32 Mannschaften in dieser Spielzeit anschaut, dann ist nur ein Neuling mit dabei. Und der wäre unter normalen Umständen auch nicht mit dabei gewesen. Das ist der Sieger der Europa League. Darüber freuen wir uns alle, dass es Eintracht Frankfurt ist. Aber über die Liga hätten sich die Frankfurter auch nicht qualifiziert. Das ist im Grunde genommen wie bei einer Cocktailparty, wo immer wieder dieselben Gäste dabei sind.
also ist ja jetzt von letzter Saison zu dieser Saison jetzt nichts Neues. Was ich schade finde tatsächlich, dass es keine griechischen oder türkischen Teams geschafft haben. Das führt tatsächlich dazu, dass die Preisgelder ja eh schon dann in Ligen wandern, die schon sehr viel Geld einnehmen. Also das ist so der kleine Wermutstropfen. Ich hätte gern ein, zwei türkische und griechische Mannschaften irgendwie in der Champions League gesehen, weil es einfach natürlich auch von der Stimmung unfassbar toll ist. Ja, es sind tolle Auswärtsfahrten und ich bin gerne in beiden Ländern. Und dennoch ist es mittlerweile tatsächlich eine Gruppe von Mannschaften. Natürlich hast du mal die eine oder andere Mannschaft, die über die Jahre hinweg sich damit reinspielt. Wenn wir jetzt Atalanta beispielsweise noch nehmen in den letzten Jahren, das war ja dann immer so ein Ausreißer, der auch Spaß gemacht hat. Aber es ist eine Entwicklung, die jetzt trotzdem aber auch vorherzusehen war. Wundert mich jetzt nicht. Ist keine große Überraschung.
Das wird aber auch nicht besser, weil wenn du dir anguckst, dieses jetzige System haben wir ja dann nur noch zwei Spielzeiten, dann kommt die Champions League Reform und ob das dadurch besser wird, weiß keiner so wirklich. Könntest du die Klausur Champions League ab der Saison 2024, 2025 fehlerfrei ablegen? Also ich kann dir dieses System, was wir da in zwei Jahren haben, noch nicht so richtig erklären, entschlüsseln.
Also sobald ich das Wort Klausur höre, dann renne ich sowieso, ja. Also dann bin ich eh auch mehr gerannt schon auf dem Fußballplatz. deshalb, also es ist natürlich kompliziert, das ist keine Frage. Und in der Hoffnung natürlich, dass es trotzdem irgendeine, also ich bin schon ein Fußballromantiker in dem Fall, auch wenn ich bei aller guten Arbeit, die ich auch wertschätze, und wenn du viel Geld hast und daraus noch mehr machen kannst, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann ist das einfach nur ein Beweis von guter Arbeit. Trotzdem finde ich, dass es gerechter verteilt werden sollte und hoffentlich auch bald wird, denn es geht natürlich auch um Aufmerksamkeit und es geht in diesem Geschäft Fußball zum einen um Emotionen und damit mit Emotionen auch Geld zu verdienen. Das gehört zusammen. Also nur das eine und nur das andere zu sehen, ist für mich nicht machbar. Es ist vollkommen okay, wenn mit der Emotion auch Geld verdient wird. Es sollte allerdings auch gleichmäßig verteilt werden oder zumindest gerechter werden. Und hoffe darauf, dass die Systeme so angepasst werden, dass es nicht nur dann vielleicht die Super Champions League gibt, dass da nochmal was rausgegliedert wird und du dann auch wieder hier 10 elitäre Vereine hast, das wäre eine Katastrophe.
Ja, du hast natürlich schon gemerkt, als sie die Super League gründen wollten, welche Hintergedanken dahinter steckten und dass die großen Clubs eigentlich gucken müssen, dass sie immer reicher werden, dass sie immer mehr Geld daraus ziehen. Das war ja schon irgendwie der Hintergedanke. Und du bist nun mal der Experte, der sich auch in England richtig gut auskennt. Die Premier League läuft eigentlich den anderen Ligen aktuell mit 7 Meilenstiefeln davon.
Ja, weil sie natürlich zum einen dieses Image für sich nutzen. Also Premier League ist mittlerweile ja, es lässt sich streiten darüber, ob es wirklich die beste Liga ist, tatsächlich. Aber sie wird ja weltweit als die beste Liga betitelt.
Aber ich finde schon, du hast jeden Spieltag 2-3 Top-Spiele, wo du sagen kannst, das kann man sich gut angucken. Und sag mir mal jeden Spieltag in Deutschland, Spanien und Italien 2-3 Spiele, wo du sagst, das sind richtige Kracherbegegnungen.
Das stimmt. Also dann natürlich haben die Engländer, gerade wenn wir uns die Top 6 dann mal anschauen, die Kategorie darunter, das macht schon echt Spaß. Sehr viel Historie mit dabei. Auf der anderen Seite ist beispielsweise die Historie bei Manchester United gerade das Einzige, das letzten Endes zieht. Und leistungsmäßig ist das echt überschaubar. Obwohl dieser Verein so groß ist. Deshalb, da verliert für mich letzten Endes die rein fußballerische Qualität. Der Name, keine Frage, das steht schon darüber. Ne? Das ist, also ich durfte ja letzten Endes auch 6 Jahre da drüben verbringen und habe noch sehr viel Kontakt auch rüber. Und es ist natürlich weiterhin eine spannende Liga, keine Frage. Und dennoch glaube ich, gerade auch Spanien ist ein komplett anderer Fußball, der sehr viel Spaß macht, der sehr technisch ist, in Italien sehr taktisch. Aber gerade die Premier League hat dieses Zugpferd des Marketings, das sind echte Profis mit am Start und vor allen Dingen sind sie natürlich auch offenen Investoren gegenüber. Du hast eben gerade kurz angesprochen, die reichen Vereine werden noch reicher. Also Stichwort Barcelona gilt ja nach außen als reich, aber man sieht ja tatsächlich, wie klamm sie sind, beziehungsweise wie schwer sie es haben. Und ich bin mir nicht sicher, wie die Bücher bei anderen Vereinen aussehen. Ne? Und deshalb, klar, es geht ums Geld, jeder will so viel Geld wie möglich verdienen, vollkommen legitim, aber ich glaube nicht, dass sie immer alle so reich sind, wie sie es gerne nach außen darstellen.
Wenn man das Transfergebaren vom FC Barcelona aber in diesem Sommer sieht, hat man nicht den Eindruck unbedingt, als wäre es jetzt der ärmste Club unter Europas Sonne. Also genau. Da muss man schon sagen, da hat der FC Barcelona eher geklotzt als nur gekleckert. Istanbul ist das große Ziel 2023. Jetzt lass uns mal in die Champions League Saison reingehen. Toller Austragungsort sicherlich. Sie versuchen es jetzt zum dritten Mal nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Sie sollten eigentlich 2020 schon Finalort sein, auch ein Jahr später. Corona hat ihnen dann einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. 2023 soll es dann endlich klappen mit dem Finale in der türkischen Metropole.
Eine Spielstätte, die endlich, also diese Begeisterung auch im Land für dieses Event ist ja groß, und dann hoffe ich natürlich, dass es auch stattfinden kann. Ich meine, 32 Teams starten in den Gruppen letzten Endes aus 15 Nationen, glaube ich. Und bin sehr gespannt natürlich, wer sich da durchsetzt. Jeder hat ja so seine Favoriten, aber ist ein Stadion, Atatürk-Stadion, auf das ich mich sehr freue. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich der Experte vor Ort bin, aber ich hoffe doch irgendwie dabei sein zu können, weil diese Stimmung auch nochmal live vor Ort zu erleben, auch das in der Stadt, das ist einfach genial. Ist schon eine sehr, sehr tolle Stadt.
Ja, stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, also gut, ich hab noch den einen oder anderen.
Ich gebe alles in der Saison, ich gebe alles.
Fünf Mannschaften aus Deutschland sind erstmals mit dabei und ich glaube, da seid ihr nicht traurig drüber, gerade auch bei der Zone. Also ich denke mal, auch gerade die Frankfurter Eintracht, das ist eine Bereicherung, stimmungstechnisch, aber auch diese Mannschaft, das haben die sich einfach verdient, und ich glaube, mit fünf Teams ist Deutschland richtig top aufgestellt in der Königsklasse.
Natürlich, was auch die Punktezahl in der Gesamtwertung betrifft, ist das ein super fettes Ausrufezeichen. Freut mich sehr. Natürlich gibt es Mannschaften, Spieler oder Fans, auf die ich mich freue. Und beim Thema Fans geht es in dieser Champions League Gruppenphase eigentlich nur um die Eintracht. Denn das macht Spaß. Ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt und komme gebürtig auch aus der Nähe. Und ja, einige meiner Freunde sind auch im Eintracht-Fankreis dabei, und da ist schon sehr viel geplant. Und das sind ja auch tolle Auswärtsfahrten, die sie bekommen, und freuen sich natürlich drauf. Ich darf das Spiel in Marseille begleiten und freue mich da schon auf die Stimmung, weil wirklich Eintracht-Fans nochmal, was wir sonst von der Champions League kennen, auch sehr seriös und sehr viel Stimmung, ja, aber sie mischen das Ganze nochmal auf mit einem nochmal einen neuen Touch, und das finde ich echt cool, dass die Champions League erreicht. Das war letzte Saison schon außergewöhnlich. Wir alle können uns noch vorstellen, was sie in Barcelona abgebrannt haben. Das war richtig tolles, richtig großes Kino.
Über die einzelnen Gruppen will ich gleich mit dir sprechen, aber Stade Vélodrome, weil du es gerade erwähnt hast, das ist natürlich wirklich stimmungstechnisch das Beste, was es zum Beispiel in Frankreich gibt. Also vielleicht sind die Fans von Olympique Marseille genauso emotional wie die der Frankfurter Eintracht. Also ich glaube, stimmungstechnisch wird das auf jeden Fall ein herausragendes Ereignis. Also ich glaube, da kannst du dich freuen.
Du, ich freue mich. Also bei meiner Freude ist riesengroß, egal welches Spiel ich mache. Aber gerade bei diesem Spiel, wenn ich ein Spiel der Eintracht begleiten kann, freue ich mich schon sehr.
Ich glaube, das wolltest du nicht abgeben, diese Partie. Also das ist, denke ich mal, da haben sie dir ein schönes Spiel zugeordnet. Ich habe letzte Woche hier im Podcast mit dem Kollegen Sebastian Schuppan gesprochen, und da habe ich, also bei mir ist es immer wieder der gleiche Tipp. Ich lege mich einfach fest in den letzten Jahren, weil ich mir sage, irgendwann muss es passieren. Ich habe mal auf die Quoten geschaut. Der Wettanbieter, da ist Manchester City der klare Favorit. Ich glaube, wenn du 10 Euro einzahlst, kriegst du nur 35 zurück auf den Gesamtsieger Manchester City. Und ja, ich bin ein bisschen belächelt worden. Ich sage trotzdem, für mich ist Manchester City der Favorit. Hältst du dagegen?
Nein. Also es ist, wenn, also da muss man ja immer noch dazu sagen, wenn Pep Guardiola nicht wieder eine exklusive Idee hat.
Im Viertelfinale, im Halbfinale.
Viertelfinale, Halbfinale, genau. Das ist schon eine Mannschaft, ich will nicht sagen, die es verdient hat, aber das macht schon sehr viel Spaß über die Jahre hinweg, diese Weiterentwicklung auch jedes einzelnen Spielers zu verfolgen. Bei Manchester City stehen immer wieder 11 Strategen auf dem Platz. Und in anderen Mannschaften sind es, ja, so, mal sind es so 2-3, mal sind es vielleicht 5-6, aber dort sind es wirklich 11. Und dann wird jemand eingewechselt und es ist wieder ein Stratege. Und Stratege, der so viel Spielverständnis hat und die Möglichkeiten, die es in der jeweiligen Situation gibt, bestmöglich zusammenführt, damit das Bestmögliche dabei rauskommt. Mhm. Bis zum gewissen Punkt. Diesen finalen Schritt haben sie noch nicht geschafft, aber Manchester City ist natürlich für mich auch unter den Top 3. Und auch da, glaube ich, gibt es keine große Überraschung, wenn ich sage, meine Top 3 sind City, der FC Bayern und Liverpool.
Mhm. Ja, das denke ich mal, da kann man konform damit gehen. Aber Sepp, in den letzten beiden Jahren hat nicht unbedingt immer der Top-Favorit gewonnen. Sozusagen, naja, Real Madrid ist eigentlich von Natur aus immer in der Champions League richtig gut, aber die waren letztes Jahr tatsächlich nicht unter den Top 3 mit dabei und das Jahr davor auch nicht der FC Chelsea. Und trotzdem haben es die beiden Mannschaften geschafft. Irgendwie robbt sich dann auch ein Team immer durch, wo man sagen kann, ja, jetzt sind die da, dann stehen die im Finale und ja, so ein Finale hat dann auch immer mal eigene Gesetze.
Oh, aber die 3 Euro nehme ich. Mhm. Die nehme ich von dir, ja.
Kriegst du.
Also tatsächlich ist genau das, das war ja auch die Eingangsfrage bei dir, warum ich mich auch so drauf freue. Genau deshalb, weil du es nicht auf dem Schirm hast, dass die ein oder andere Mannschaft mal auf einmal in Flow kommt und dieses Spielglück auch auf die Seite zieht, wenn ich sehe bei Real Madrid, wie viele Treffer haben sie nochmal in der Schlussviertelstunde gemacht? Karim Benzema außergewöhnlich mit einem Hattrick dann auch gegen PSG, so schnell und wirklich tolle Tore. Ich hatte Real Madrid eigentlich bis zum Viertelfinale nicht unter meinen Top 5, weil ich einfach gedacht habe, nee, also sorry, Erfahrung, ja, das ist mir aber zu langsam. Sensationell, wirklich top gemacht. So viel zum Stichwort Experte, ja. Also genau, aber das macht's aus. Das finde ich genial. Bei Chelsea würde ich es ein bisschen relativieren wollen, weil ganz einfach die Situation so war, dass Frank Lampard ja die Saison begann und Thomas Tuchel dann übernommen hat. Und das war so nicht abzusehen, dass Chelsea das in der Champions League Saison so reißen wird, also dass Thomas Tuchel übernommen hat und jetzt ist es mein alter Arbeitgeber und da bestehen ja auch noch ein, zwei Verbindungen, dass sie das so umkrempeln und so erfolgreich sind, das hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt. Freut mich aber umso mehr, weil es auch da absolut verdient war.
Und über Paris zum Beispiel haben wir jetzt noch gar nicht geredet, die in den letzten Jahren eigentlich immer mit zu den Top 3 gehörten und ja, möglicherweise in diesem Jahr jetzt den großen Angriff starten. Also Mannschaft ist ja größtenteils zusammengeblieben, was jetzt die Superstars betrifft. Sie haben sich noch ein, zwei in Anführungszeichen Ergänzungen geholt. Ich glaube, die mischen auch wieder vorne mit und wollen jetzt irgendwann mal ja, den großen Triumph, den Pott in die französische Hauptstadt holen.
Das ist das ganz klare Ziel. Ja. Die Ansage, Champions League Pokal in die Stadt zu holen, der besteht ja schon länger. Und es wird ja auch sehr, sehr viel Geld dafür in die Hand genommen. Also es wird sehr viel investiert, also nicht nur in Spieler, sondern Infrastruktur, Staff drumherum. Es wird alles gemacht, damit diese Mannschaft genau dieses große Ziel erreicht. Und allen voran steht natürlich für mich Kylian Mbappé, der diese Mannschaft dahin führen soll. Ist er denn schon soweit? Jetzt haben wir gerade vor 2 Wochen ihn auf The Zone analysiert. Da gibt es ja die Sendung Decoded, in der wir ja wirklich Einzelspieler dekodieren, also untersuchen. Und ich finde, er ist noch nicht so weit, jetzt eine Mannschaft zu führen und über seine Persönlichkeit hinweg. Also da, glaube ich, ist es noch zu früh, ihm auch so viel Verantwortung zu geben. Und natürlich gibt es da andere Personalien, die auch schon deutlich mehr erreicht haben in diesem Wettbewerb. Und trotzdem freue ich mich natürlich darauf, denn Kylian Mbappé wird ja auch über die nächsten Jahre hinweg, Stichwort Ballon d'Or, immer wieder präsent sein und er wird meiner Meinung nach auch in den nächsten 3 Jahren Ballon d'Or Gewinner, auch wenn er bei PSG bleibt. Ja, da wird ja immer kolportiert, okay, er muss weg, um genau dieses Ding auch zu gewinnen. Ich traue PSG natürlich in diesem Wettbewerb erneut das Halbfinale zu. Ich glaube aber noch nicht, dass sie so weit sind, dass sie es tatsächlich auch in dieser Saison schaffen.
Ich glaube, da hebt aber einer in Manchester City den Finger und sagt, oh, ich würde auch ganz gerne ein Kandidat für den Ballon d'Or irgendwann mal sein. Der heißt Erling Haaland, der natürlich durchgestartet ist, der selbst seinen König jetzt glücklich macht, habe ich gelesen. Der König von Norwegen ist so stolz wie Bolle, dass sie mit Erling Haaland jetzt wirklich einen der größten Fußballer in Europa haben. Und ich glaube schon, dass der jetzt auch dort oben in diese Phalanx der ganz großen Superstars einbricht.
Das ist wünschenswert, weil wir immer zwei brauchen, Minimum, damit wir uns auch ein bisschen reiben können. Ja, also die ewige Diskussion, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, macht dir Spaß. Automatisch gibt es ja da auch wieder Reibung, Emotionen, Argumente dafür, dafür. Es sind zwei absolut spannende Spielertypen und ich war sehr überrascht, dass Erling Haaland so schnell auch wirklich so viele Treffer ja erzielt. Denn die klare 9 da zu haben, die ja immer gefordert wurde bei Manchester City, dass die Mannschaft es auch so schnellstmöglich einsetzt oder umsetzt, ist schon spannend. Aber es ist klar, ich freue mich auf diese Duelle Kylian Mbappé gegen Erling Haaland. Denn bei allem Mannschaftssport, das es ja logischerweise ist, der Fußball entwickelt sich, zumindest was das Fandenken ja auch betrifft, mehr zu einem Spielersport. Ja. Also ne, Lionel Messi, klar, Barca-Fans sind dann teilweise auch mitgegangen und haben sich dann PSG-Trikots gekauft. Also es wird mehr zu einem Individualsport. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich die zwei in den nächsten Jahren positionieren werden und natürlich auch, wohin die Reise geht für jeden Einzelnen vereinsmäßig. Weil natürlich, glaube ich, wird bei PSG irgendwann für Kylian Mbappé ich will nicht sagen die Grenze sein, aber er möchte dann schon mal auch einen anderen Verein erleben.
Ja, bevor wir über die Gruppen sprechen, ein Wort noch zu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo und Champions League passt in dieser Saison bis jetzt oder erstmal bis zur Winterpause nicht zusammen, weil er ist ja in Manchester geblieben bei United und spielt damit Europa League. Erstmals seit vielen, vielen, vielen Jahren keine Champions League mit Cristiano Ronaldo. Eigentlich unvorstellbar.
Unvorstellbar, weil Cristiano Ronaldo ist zweifelsohne einer der größten Fußballer ever. Und für mich, wenn wir schon wieder auf diesen Vergleich kommen, einer, der sich so hart erarbeitet hat und so viele Messages mitgibt an junge Fußballer, die sehr, sehr wertvoll sind, unabhängig davon, wie er seine Außendarstellung betreibt. Aber das ist ein Spieler, der für den Fußball ganz, ganz wichtig ist, der ihn geprägt hat. Und natürlich absolut schade, dass er nicht in der Champions League dabei ist. Für ihn, wenn das so stimmen sollte, dass seine Verträge auch gekoppelt sind mit der Champions League, ist es natürlich absolut verständlich, dass er nach einem Wechsel geschaut hat, um in der Champions League zumindest im Kader sein zu können, damit auch sein Business weiterläuft, sein privates Business. Und schade natürlich, dass es dann für ihn nicht geklappt hat. Generell finde ich schade, wie diese Causa Cristiano Ronaldo und Manchester United jetzt gerade ist, denn es war ja eine einzigartige, es war eine Erfolgsstory. Und die leidet jetzt leider ein bisschen darunter.
Aber Sepp, ich glaube, wir müssen noch nicht spenden für ihn. Es wird noch reichen, um zweimal am Tag warm essen zu gehen. Das Gefühl habe ich. Also ich glaube, so schlimm ist es jetzt dann doch noch nicht. Und ich glaube, er wird auch den ein oder anderen schönen Nachmittag, Fußballnachmittag im Theater of Dreams verbringen können, wenn ihn denn sein Trainer spielen lässt und nicht erst in der 85. Minute einwechselt.
Genau.
Lass uns über die Gruppen mal sprechen. Wir fangen mit A an. Da geht's zwischen Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers, Liverpool und Neapel zur Sache. Es ist eine top besetzte Gruppe, wirklich vier namhafte Mannschaften. Natürlich das Duell England gegen Schottland mit Liverpool gegen Rangers. Ajax hat mächtig geblutet, was die Abgänge betrifft. Wie siehst du die Gruppe? Liverpool ragt schon irgendwie heraus als Favorit, oder?
Also im ersten Schritt, genauso wie du es eben gesagt hast, wenn man die Namen hört, denkt man, wow, sensationelle Gruppe. Genau das ist aber das Problem bei Ajax. Sie mussten, oder das ist ja das Geschäftsmodell, junge Spieler durchzubringen bzw. wertvoller zu machen und sie dann teuer verkaufen. Geniales Geschäftsmodell, super umgesetzt in den letzten Jahren, sehr viel Geld eingenommen, gleichzeitig aber auch ein Qualitätsverlust. Und deshalb, Liverpool ragt aus dieser Gruppe raus. Ich meine, müssen wir uns einfach noch die letzte Saison in Erinnerung rufen, da waren es, glaube ich, Porto, Atletico und, jetzt habe ich gerade die dritte Mannschaft nicht auf dem Schirm, aber Liverpool ist mit 6 Siegen durch und ich glaube eine Tordifferenz von plus 11.
Ich glaube Mailand war noch mit drin.
Entschuldigung, dass ich die noch vergessen habe. Also da muss er erstmal durch. Also Liverpool kann Gruppenphase und auch wenn sie nicht so gut in die Saison gestartet sind, traue ich ihnen natürlich zu, beziehungsweise ist der Anspruch auch, die Gruppe zu gewinnen. Und dahinter tatsächlich ist es dann schwierig abzusehen. Also in Neapel sehe ich dann schon vorne. Und diese Spiele bei Rangers, die werden einfach für jede Mannschaft, egal für Neapel, Liverpool, Ajax, immer wieder außergewöhnlich. Denn Ibrox, dort habe ich mein erstes Spiel vor einer richtig großen Kulisse gemacht, vor 50.000. Das ist so ein Stadion, du kommst da rein und es schlägt dich schon fast mit Historie und du bist automatisch schon irgendwie beeindruckt und das ist schon ein klasse Ort. Und da abends zu spielen bei 50.000, boah, das macht schon sehr viel Spaß, auch für einen Profi, der das vielleicht schon regelmäßig kennt. Aber ich sehe auf Platz 2 in Neapel.
Ja, hatte man in der Vorsaison auch das Gefühl, Europa League, als zum Beispiel Dortmund, aber speziell dann auch Leipzig dort gespielt haben, die waren auch ein bisschen erschlagen von der Kulisse. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben. Das ist top.
Ja, also gebe ich dir tatsächlich auch direkt eine Anekdote mit, die mich auch geprägt hat. Denn man kennt es ja, wenn man Ibrox oder generell im Stadion oder auch am Wochenende im Amateurfußball am Platz kommt, geht man erstmal auf den Platz, schaut sich den Platz an, geht wieder rein, zieht sich um zum Warmmachen, geht raus. So, und in der Zeit ist es ja in Großbritannien so, wenn du zum Warmmachen rauskommst, da ist niemand im Stadion. Die sind ja alle noch draußen, entweder im Pub oder stehen noch davor vom Stadion. Da waren bei 50.000, lass 5.000 drin gewesen sein. Also nichts, niemand, du hast niemanden wahrgenommen, wirklich. Und dann gehst du rein, um dich das Spiel fertig zu machen. Schimanschoner, Trikot, top. Und ich sitze in der Kabine und merke, irgendwas ist anders. Aber ich konnte es nicht wirklich greifen. Mhm. Und es ist 5 Minuten vor Spielbeginn. Und auf einen Schlag wird es laut. Und 50.000 sind in diesem Stadion. Und selbst die Wände in der Kabine haben gewackelt, haben vibriert. Und ich liege da mit dem Rücken so angelehnt und merke, ach du meine Güte, das ist richtig laut da draußen. Und für einen kurzen Moment, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war einfach, ich war wie gelähmt. Das ist so beeindruckend. Und dann rauszukommen und diese Lautstärke zu haben, das ist schon außergewöhnlich, hat mich sehr geprägt, weil da kommt es tatsächlich in diesem Moment drauf an, kannst du mental mit dieser Situation umgehen. Körperlich keine Frage, die Jungs sind alle top austrainiert. Aber mental ist das eine Herausforderung.
Also trotzdem top, dass die Rangers mit dabei sind. Wir haben ja noch eine zweite schottische Mannschaft, auf die kommen wir dann später zu sprechen. Gruppe B, Brügge, ja. Leverkusen, Atletico und Porto. Auch hier würde ich sagen, ragt eine Mannschaft heraus, Atletico mit dem ewigen Diego Simeone. Und Leverkusen und Porto würde ich gleich aufsehen und Brügge dann wahrscheinlich Nummer 4.
Bei Atletico bin ich bei dir. Definitiv, Club Brügge bin ich auch bei dir. Bei Leverkusen kommt es halt logischerweise drauf an. War ich sehr überrascht, dass der Saisonstart so missglückt ist in der Bundesliga. Denn das ist eine Mannschaft, auch mit dem Trainer, das ist eine Kombination, das ist ein Match. Das ist einfach ein Match. Es macht Spaß, diesen Fußball auch zu schauen. Letzte Saison schon, du hast Wirtz verlängern können. Sie haben eine Schick verlängert, sie haben Logic noch dazu geholt. Also alles, das spricht alles dafür, jetzt wirklich nochmal einen Schritt draufzupacken. Mit Callum Hudson-Odoi ist ja auch noch dazugekommen. Also ich bin mir sicher, in der Gruppenphase werden sie diese Schlüsselspiele gegen Porto und gegen Brügge auch so gestalten, dass Leverkusen auf Platz 2 landet.
Ich glaube, für Leverkusen wäre es auch wichtig, aus den Heimspielen den Heimvorteil zu machen. Das ist ja bei der Werkself nicht immer so der Fall. Da tut man sich dann auch mal schwer, dass man gegen Brügge eben die Bayer-Arena voll bekommt. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig in der Champions League.
Aber das natürlich auch das Thema Spielkontrolle. Zu schauen, gerade das zentrale Mittelfeld, wie ballsicher bist du eben. Natürlich Umschaltmomente und die Schnelligkeit der einzelnen Spieler zu nutzen, definitiv. Und dennoch brauchst du natürlich speziell in der Champions League, auch diesen Moment, dass du Ballbesitz nicht nur hast, sondern wirklich auch dominierst und damit den Gegner mürbe machst, in Situationen zwingst, in gegenläufige Bewegungen. Also wenn sie anlaufen, gegenläufig zu spielen, damit wirklich auch diese kurzen Abstoppbewegungen in die Beine des Gegners gehen, wieder rumdrehen und das auf wirklich eine 50, 60, 70 Minuten zu machen, das tut weh. Und das ist wichtig, gerade für Leverkusen, wenn sie eh schon, es ist ja analysiert, okay, sie haben Schnelligkeit, also Thema Restverteidigung für die Gegner. Aber dann im Ballbesitz, was wird da noch passieren, kann man da nochmal eine Schippe draufpacken, das wird spannend.
Gruppe C, die ist top besetzt. Barcelona, Inter Mailand, FC Bayern Und dann als Garnierung drumherum noch der tschechische Meister Viktoria Pilsen. Ich glaube, die sagen, okay, wir gucken uns das Ganze mal an, nehmen auf jeden Fall immer einen Kasten Bier mit in den Mannschaftsbus und schauen mal, was irgendwie geht. Aber die anderen drei, also ich sag mal, die Bayern hatten schon einfache Vorrundengruppen in der Champions League.
Ja, definitiv. Es ist eine sehr, schon definitiv eine harte Gruppe. Also Barca, ich verstehe gar nicht, warum es einige gibt, die sagen, ja, also das wird ja recht einfach. Also ich glaube, wenn man sich das Spielerpersonal anschaut und jetzt sieht, mit welcher Art und Weise des Fußballs, klar unter Xavi, jetzt mittlerweile Fußball gespielt wird, das wird kein Selbstläufer. Und auch dafür zahle ich 3 Euro, klar. Das habe ich schon auf dem Schirm, dass ich den gerade rausgehauen habe. Ich ärgere mich selbst. Das wird ein absolutes Topspiel. Und das ist ja fast schon auch ein Finale. Ja, wenn so Bayern, Barca mit den Spielernamen ist schon eine ordentliche Partie mit sehr viel Taktik, unterschiedlichen Herangehensweisen und die Story natürlich mit Barca und Lewandowski in der Gruppenphase gegen die Bayern ist außergewöhnlich. Bei Inter bin ich tatsächlich auch gespannt. 1-2 Leute verloren, die dir wichtig waren und jetzt aber mit Romelu Lukaku wieder vorne drin, beziehungsweise mit Lautaro Martinez, ist das schon eine ordentliche Nummer. Ja, also das macht schon sehr viel Spaß und Inter ist so mein, ich will nicht sagen mein Geheimfavorit, aber ich glaube, Inter ist genau die Mannschaft, die für sehr viel Überraschung sorgen
wird. Das Dark Horse sozusagen.
Dark Horse, letzte Saison war ich mit meinem Tipp, dass Barcelona nicht die Gruppenphase übersteht. Das war ja selbsterklärend. Also das war, glaube ich, da musstest du kein Experte sein, um das vorhersagen zu können. Ich tippe tatsächlich auch drauf, dass Barcelona diese Saison nicht durch die Gruppenphase kommt.
Geht mir ähnlich. Ich habe die Bayern natürlich auf dem Zettel und ja, Inter Mailand, italienische Mannschaften, die wissen dann auch schon, wie sie taktisch das Ganze zu bewerkstelligen haben, um das Achtelfinale zu erreichen. Die Bayern spielen bislang sehr, sehr stark, überzeugend. Und ich finde, sie haben richtig gute Verstärkung sich geholt und sind auch trotz des Verlustes von Robert Lewandowski nicht schlechter geworden.
Der Fußball ist natürlich ganz anders. Und ich habe das Spiel in Bochum gemacht, genau. Und wollte von Hasan Salihamidžić wissen, wie kam das eigentlich zustande? Also wurden erst Spieler verpflichtet und dann die Spielphilosophie geändert? Oder wurde erst die Spielphilosophie geändert und danach die Spieler verpflichtet? Ja, und weil das bei Sadio Mané ja eher so durchklang, ach, den kriegen wir auch? Cool. So, aber es ist ja logischerweise ein anderer Spielertyp. Das aber zu ändern und das schnellstmöglich reinzubekommen, ist A, außergewöhnlich gut, das muss man schon sagen, die Abläufe stimmen, das passt. Wichtig wird es natürlich erst in der Champions League, speziell dann aber auch hinten raus, wenn wir dann sagen Bundesliga Februar, März. Wie kriegen sie dann die Leistung auf den Platz mit der Belastung Champions League, für viele auch dann in Katar, dann wieder Leistung zu bringen in der Bundesliga, bin ich sehr gespannt drauf. Aber das schaut schon richtig gut aus. Sehr viel Tempo, sehr viel Spielfreude, Automatismen, die jetzt schon greifen. Ich denke, boah, in der kurzen Zeit, super. Aber ich habe ja gesagt, die Bayern gehören für mich zu den Top-Favoriten und genau diese Spielweise belegt das auch.
Ist die Nummer mit Lewandowski, die du erwähnt hast, für den Spieler natürlich was Besonderes? Er wird da top motiviert sein, er will es natürlich auch seinem ehemaligen Arbeitgeber zeigen, aber wie ist es denn eigentlich auch beim ehemaligen Arbeitgeber? Da sind da auch sicherlich gerade die Abwehrspieler dabei, die sagen, okay, der soll heute mal einen torlosen Abend zum Beispiel in der Allianz Arena erleben.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bis jetzt noch keinen Fußballer getroffen, vor allem keinen Profifußballer, der keinen Wettbewerb mag oder nicht dann sagt, ach, das ist kein besonderes Spiel oder da möchte ich nicht nochmal, gibt nochmal eine extra Portion. Es ist bei allen so. Selbst ein Abwehrspieler der Bayern, jetzt jahrelang, oder Mittelfeld, oder Joshua Kimmich, wenn er dann vielleicht ein 1-gegen-1-Duell hat, wenn er aus der Sechserposition dann zum Doppeln kommt, um Lewandowski auch aus dem Spiel zu nehmen. Na klar. Und auf der anderen Seite, Robert Lewandowski will natürlich auch gegen seinen Ex-Arbeitgeber treffen. Er wird die obligatorische Jubelpose machen, von wegen, ich jubel nicht, das ist klar, aber innerlich freut er sich natürlich, ja, klar, keine Frage. Also es wäre auch schade, wenn es anders wäre und trotzdem bin ich der Meinung, dass es dass die Bayern deutlich mehr Spaß haben werden in den Spielen Bayern gegen Barca oder Barca gegen Bayern.
Wir kommen zur Frankfurt-Gruppe. Über Frankfurt haben wir schon ein bisschen ansatzweise gesprochen. Frankfurt, Lissabon, Marseille und Tottenham. Das ist die Premierengruppe für Eintracht Frankfurt in der Champions League. Ich sag mal, Tottenham ragt vielleicht so ein Müh heraus, aber die Frankfurter sind nicht chancenlos, die Karo-Runde zu erreichen.
Bei den Spurs sehe ich es tatsächlich genauso. Der Kader ist sehr ausgeglichen. Sie haben mit Richarlison noch jemanden dazugeholt, der dir sowieso schon also nochmal Qualität bringt, mit Son vorne drin, mit Kane. Alles Top-Leute. Und Antonio Conte, wissen wir, das sind Mannschaften, sind schwierig zu bespielen. Deshalb Spurs sehe ich auch auf Platz 1. Ich sehe die Eintracht auf Platz 2. Gleich auch, wenn wir Sporting nehmen, Ruben Amorim, für mich einer der Top-Trainer, werden wir bald irgendwo in den Top 5 liegen sehen. Schwierig. Marseille natürlich auch, speziell das Auswärtsspiel. Du hast es schon angesprochen, das wird eine sensationelle Stimmung. Aber die Eintracht sehe ich da auf Platz 2, definitiv.
Gruppe E, über Chelsea müssen wir natürlich ein bisschen sprechen, weil es dein ehemaliger Arbeitgeber ist. Chelsea hat sich jetzt nochmal auf den letzten Drücker verstärkt mit Aubameyang und Zakaria. Mit dem FC Chelsea sind noch der AC Mailand, RB Salzburg und Dynamo Zagreb in dieser Gruppe. Also richtig gut sind sie in der Premier League nicht in die Puschen gekommen und trotzdem gemeinsam mit Milan die Favoriten aufs Weiterkommen in der Gruppe E.
Chelsea hat das Transferfenster nochmal richtig gut genutzt. Ich weiß, dass Thomas Tuchel mit seinem Trainerteam sehr viel analysiert hat, sehr viele lange Tage immer wieder gemacht hat, also wenig die Familie gesehen, weil sie wussten, sie müssen nochmal nachlegen. Es ist wichtig, diese Tiefe auch zu haben im Kader. Und ich finde, dass sie speziell mit Zakaria nochmal einen sehr guten Fang gemacht haben. Wenn wir uns anschauen mit Jorginho, N'Golo Kanté, waren ja über die letzten Jahre hinweg immer wieder führend. Da gab es aber auch ja Situationen oder beziehungsweise Phasen einer Saison, die überschaubar waren. Und deshalb ist gerade auf dieser Position, die du ja Zakaria auch stellen kannst, der ist ja wirklich variabel einsetzbar, ist er nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Und Chelsea wird sich in der Premier League natürlich stabilisieren. Sie werden oben ganz normal mit dabei sein. Ich habe Bauchschmerzen damit zu sagen, Chelsea schafft es ins Halbfinale. Aber für mich ist in der Gruppe, natürlich kommen sie weiter. Und dann ist es tatsächlich zwischen Milan und Salzburg. Salzburg, die immer wieder einen spannenden Fußball im Sinne von Tempo nach vorne, immer wieder schnelle Aktionen im gegnerischen 16er zu haben oder viele Aktionen im gegnerischen 16er zu haben, das wird wehtun. Aber meine Tendenz ist Chelsea Platz 1, Milan Platz 2.
Ja, Salzburg ist ja auch so Mini Ajax Amsterdam, müssen auch oder geben genau. Auch immer die besten Spieler dann irgendwie ab, um Geld zu generieren und dann neue, junge Spieler zu holen.
Das ist genau das Modell mit Benjamin Šeško, der habe ich letzte Saison schon hervorgehoben. Einer, der natürlich, keine Frage, jetzt über die nächsten Jahre hinweg sehr viele tolle Momente auf dem Platz haben wird, unfassbar guter Techniker, vorne eben noch mit drin. Also das wird schon spannend sein, aber wie gesagt, das ist Entwicklung, das ist alles, das ist vollkommen in Ordnung. Das finde ich ist dann auch ein Erfolg, wenn es eine gute Gruppenphase ist auf Platz 3. Aber Milan ist, glaube ich, nochmal eine Nummer größer.
Und für Salzburg ist es natürlich auch schwierig. Die sind in ihrer eigenen Liga ja fast oder ähnlich wie bei Paris so überlegen, so dominant, dass sie dort kaum Konkurrenz haben und eigentlich auch nie die Spiele haben, wo sie so richtig gefordert werden. Sie wären einzig und allein international gefordert.
Ja, und genau das ist ja schwierig, immer wieder diesen Switch dann zu haben. Ne? Also klar, bist Serienmeister, letzten Endes planst du das immer wieder mit ein. Und dann ist ja wichtig, wie schnell schafft es Matthias Jaichle, diese Spannung auch reinzubekommen. Du weißt, automatisch kommt eine ganz andere Qualität unter der Woche auf mich zu, als das, was ich jetzt am Wochenende habe. Schlüsselspieler für mich, trotz allem, Nicolas Seiwald, der zentral vieles zusammenhält. Ich habe ja Šeško angesprochen, klar, der ist im Blickpunkt für viele, aber du brauchst ja jemanden, der das auch zusammenhält. Da ist für mich Seiwald ein ganz, ganz spannender Spieler. Bin sehr gespannt, wie sie ja eben dieses Tempo und trotzdem auch diese Balance auf den Platz bringen.
Die Gruppe F ist so eine, ja, fast so eine typische Champions League Gruppe. Da gibt es eine klare Nummer 1 und aus meiner Sicht auch eine klare Nummer 2. Und dann muss man mal schauen. Also klare Nummer 1, Real Madrid, der Titelverteidiger, dann RB Leipzig als Nummer 2. Und Celtic und Schachtjo machen wahrscheinlich den Europa League-Teilnehmer unter sich aus. Für Schachtjo natürlich kein Heimvorteil aufgrund des Ukraine-Krieges, tragen die ihre Heimspiele in Warschau aus. Das geht ihnen natürlich auch ab. Sie haben die letzten Jahre sowieso schon nicht in Donetsk gespielt, aber da zumindest in der Ukraine. Das ist jetzt in dieser Saison nicht möglich. Also das ist sehr, sehr schwierig, die ganzen Verhältnisse. Ja, wie siehst du die Gruppe F?
Ist eine sehr emotionale Gruppe, natürlich aufgrund dessen von Shakhtar Donetsk. Ja, Spieltag 1, Leipzig gegen Shakhtar Donetsk, begleite ich dann als Experte auf der Zone. Und wir hatten jetzt schon im Vorfeld die Gespräche, welche Stimmung transportiert man denn auch? Und es ist ja wichtig, das Ganze auch auf dem Schirm zu haben in der Liga. Schon allein, dass du die Möglichkeit haben musst, dass du in einen Luftschutzbunker gehen kannst. Also, dass der in der Nähe ist, dass du als Spieler den Ton hörst, die Sirene hörst und musst das Spiel sofort verlassen. Du kannst gar nicht zu 100% dich auf das Fußballspiel konzentrieren, weil du nie weißt, was passiert dann. Und das ist es. Das ist eine Situation, die, es gibt kein Wort dafür, schade, traurig ist. Also das glaube ich, wird sehr, sehr emotional. Das werden wir so nie transportieren können, weil wir das einfach nicht erleben müssen. Gott sei Dank, auf der anderen Seite leider. Und gleichzeitig ist es für jeden Shakhtar-Spieler eine Chance, auch eine Message nach draußen zu bringen. Und deshalb freue ich mich auf die Spiele. Sie werden sehr emotional. Sie sind eigentlich die Champions League-Gewinner für mich. Sie müssen den Wettbewerb ja nicht gewinnen, sondern trotzdem, diese Mannschaft macht schon sehr, sehr viel. Und da anzutreten, egal wie die Ergebnisse sind, alles Helden. Alles Helden. Und mit Real bin ich bei dir. Platz 1, also ich glaube, Real hat noch nie die Gruppen, ist noch nie in der Gruppenphase ausgeschieden. Ja, gut, also warum soll das jetzt passieren? Ne? Das sind, auch wenn Casemiro weg ist, da ist so viel Qualität noch mit Camavinga beispielsweise dahinter. Also die werden schon die Gruppe gewinnen und dann sehe ich Leipzig dahinter. Und Celtic haben wir den zweiten schottischen Verein dabei, der nochmal eine noch bessere Stimmung macht. Also das ist, Celtic war ich auch vor Ort, klasse gegen RB. Also dieses You'll Never Walk Alone, Liverpool ist schon cool, ist schon richtig gut. Ach, an dem Abend war tatsächlich Celtic ein Ticken besser. Da haben wir noch mehr Gänsehaut eingezogen. Also es war sensationell. Egal, wer die Möglichkeit hat, dahin zu gehen und dieses, wenn man Karten bekommt, dieses Stadion mit diesen Fans, wenn es dann noch You'll Never Walk Alone gibt, anhören. Einfach also das ist ein absolutes Muss.
Also den You Never Walk Alone Contest, 3 Dortmund, 2 Liverpool, 1 Celtic.
So würde ich ja im Moment das Ganze verteilen, ja. Ich weiß, ich werde mir sehr viel, also der Shitstorm ist vorgehört.
Ach Quatsch. Ja, und Real, der ewige Carlo Ancelotti. Ich bin großer Carlo Ancelotti-Fan, weil er es mit seiner Art und Weise wirklich hinbekommt, die Superstars bei Laune zu halten. Und die, ich glaube, die musst du auch bei Laune halten. Und das gelingt dem Italiener wirklich einzigartig, wie ich finde.
Einer der, ja gut, also sprichst ja für ihn, dass du in allen Top 5 Ligen wirklich auch Meister geworden bist. Und die Art und Weise, diese ruhige, es wird ihm ja oft vorgeworfen, er ist zu ruhig, er ist nicht emotional genug. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie verstehst du deine Kabine? Verstehe einfach. Jeder Spieler möchte im ersten Schritt erstmal verstanden und dann gehört werden. Ja, also wirklich auch dieses Gefühl, ich bin Teil dieser Mannschaft. Und welche Aufgabe habe ich denn überhaupt? Was ist meine Rolle hier? Um das mit dem Thema Wertschätzung in Verbindung zu bringen, da ist Carlo Ancelotti einfach wirklich ein Mann, der diese Trainerriege auch meines Erachtens prägt, weil er genau das auf Champions League Niveau durchgängig auch macht. Und es wird wenig Spieler geben, die im Nachgang sagen, also es hat überhaupt keinen Spaß gemacht unter ihm. Selbst wenn du Spieler warst und hast nicht so oft gespielt, werden sie von ihm wirklich in den höchsten Tönen sprechen.
Ich glaube, da ist wirklich großer gegenseitiger Respekt vorhanden und die Spieler mögen Carlo Ancelotti. Gruppe G brauchen wir gar nicht besprechen, weil weißt du was, wenn ich richtig informiert bin, hat es noch nie einen Champions-League-Sieger aus einer Gruppe G gegeben. Also es gibt diese Champions-League-Gruppen, diese acht seit 2003, glaube ich, und irgendwie gibt es eine krude Statistik, dass es noch nie einen Champions-League-Sieger aus der Gruppe G gibt und damit ist mein Tipp auch hinfällig. Manchester City, die spielen nämlich in der Gruppe G zusammen mit dem FC Sevilla, mit Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen. Wenn wir jetzt mal wieder zum Ernst kommen, Manchester klarer Favorit, Dortmund und Sevilla battlen um Platz 2 und Kopenhagen ist die Mannschaft, wo man eigentlich zusehen muss, dass man die Punkte holt.
Ja, wobei eine Mannschaft von Jes Torup heißt der Trainer, ich finde den brutal spannend, die sind schon echt schwer zu bespielen, ne? Also die sind sehr kompakt, diese Mannschaft ist eingespielt, sind zwar nicht gut in die Saison gestartet, ich glaube nur 6 Punkte aus den ersten 5 Spielen. Das ist schon, genau wie du gesagt hast, da musst du zwar die Punkte holen, definitiv, aber da gibt es einfachere Gegner in der Champions League. Finde ich jetzt nicht so, doch, da fahren wir jetzt einfach mal hin, die Punkte sind fest eingeplant, speziell das Auswärtsspiel. Boah, also ich glaube, die haben Trabzonspor in der Quali ausgeschaltet, eine türkische Mannschaft, wenn du da dann auch mit Thema Stimmung dagegen hältst, das ist schon eine ordentliche Truppe, keine Frage. Aber Sevilla, da gilt es eben natürlich, diesen zweiten Platz dann festzumachen, eine Mannschaft von Julian Lopetegui. Kompakt, trotzdem aber eklig, also wollen Ballbesitz, sind trotzdem aber auch in den Zweikämpfen mit dabei. Boah, eklig. Aber
eklig würde ich ja, genau, sie provozieren auch so ein bisschen im Spiel. Ja, genau. Die wissen, sind mit allen Wassern des Fußballs gewaschen, habe ich immer den Eindruck beim FC Sevilla.
Also es ist ja automatisch wieder positiv eklig, ne? Aus Sevilla Sicht ist es positiv eklig, es ist ja ein Kompliment eigentlich. Für den Gegner ist es immer schwierig. Gut, sie haben jetzt auch noch Isco und Nianzou noch dazu geholt. Also sprich speziell bei Isco nochmal fußballerische Qualität. Aber da gilt es natürlich höchst konzentriert zu sein. Keine Frage, BVB, also Platz 2. Wird anstrengend, ja, tolle Gruppe. Ich glaube, da werden wir sehr viele knappe Ergebnisse sehen. Trotz Kopenhagen, auch wenn viele denken, da gibt es viele Tore. Wir werden viele Tore, aber viele knappe Ergebnisse sehen und ich sehe BVB auf Platz 2.
Bist du vom BVB überzeugt? Ja, natürlich geht ihnen Haller ab, dass sie ihn nicht haben und Modest ist sicherlich nicht auf dem Haller-Niveau, würde ich jetzt mal sagen, aber können sie diesen schweren Verlust kompensieren?
Es ist eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial und das ist gleichzeitig schon wieder, es gibt ja zwei Arten von Leistung. Ne? Es gibt die potenzielle Leistung und es gibt die reale Leistung. Und da ist sehr viel Potenzial. Das bedeutet, es ist sehr viel möglich. Es kommt natürlich darauf an, kannst du es umsetzen und wie schnell kriegst du es umgesetzt. Transferfenster des BVB, toll. Ich glaube, zu Recht sehr viel Lob bekommen dafür, speziell um Sebastian Kehl herum. Wichtig ist natürlich, dass die Spieler A, diese Philosophie auf den Platz bringen, B, erstmal auch fit bleiben, Stichwort Niklas Süle. Und dann traue ich dem BVB natürlich zu, dass er A, mit dieser Erfahrung auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch jungen Spielern die Möglichkeit haben, erfolgreich zu sein. Wichtig ist natürlich, wenn du jetzt Modest vorne drin hast, dass du schon etwas dein Spiel umstellen musst. Flanken. Er braucht Flanken. Ja. Er will diese hohen Bälle in den 16er hinein. Er ist keiner, der direkt im Zweikampf sich mega durchsetzt, aber er ist einer, der clever den Raum sucht, der kurze Bewegungen nochmal hat, um sich einen halben Meter Platz zu geben, um entweder vorne dran zu sein oder sich abzusetzen. Und das wird wichtig sein für eine spielerisch starke Mannschaft des BVBs, immer wieder zu schauen, kriege ich diese Mittel auch rein, um meinen Stürmer und diese Stärke vorne auch einsetzen zu können.
Und die letzte Gruppe, die Gruppe H mit Benfica Lissabon, mit Paris, mit Juve und Maccabi Haifa. Ich bin mal jetzt ganz mutig. Paris schafft's ins Achtelfinale.
Also für diesen Mut sollst du belohnt werden. Ja, also das definitiv. Mbappé habe ich ja schon angesprochen, das Thema. Gab ja dann auch schon in dieser Saison eine Situation, die nicht ganz so toll war von ihm, dass er während eines Angriffs einfach komplett rausläuft und sagt, ey, ich bekomme den Ball nicht und winke ab. das darf dir so nicht passieren. Das meine ich.
Das fehlt ihm nämlich, das meinte ich vorhin, da habe ich dir so symbolisch genickt, als du gesagt hast, das fehlt ihm noch zu einem Topspieler, auch zu einem Leader in der Gruppe.
Ja, also wer sich die Folge Decoded anschaut, da gibt es ein Zitat über ihn von Thierry Henry. He is the king of his own kingdom. Und ja, es ist sein Königreich dort, das geschaffen wurde, aber so verhält sich kein König. Das machst du einfach nicht. Das ist eher so ein Prinz. Mhm. Ja, du darfst auch mal dagegen gehen. Aber das war nicht gut. Und genau diese Situation hat er des Öfteren mal drin. Vielleicht nicht in dieser Ausprägung, aber dreht ab und zu mal ab oder schüttelt den Kopf. Das muss Christoph Galtier wirklich schnellstmöglich bei ihm reinbringen. Für mich einer der besten Trainer in Frankreich. Ich bin mit Lille auch Meister geworden dann. Also da ist er gefragt, die Kabine so zu steuern. Da ist so viel Qualität, da brauchen wir nicht drüber reden, dass die natürlich ins Finale kommen können, auch das Finale gewinnen können, mit dieser individuellen Qualität. Aber hier ist der Trainer im Fokus, diese Kabine so zu steuern, dass die Jungs das bestmöglich umsetzen, allen voran Kylian Mbappé. Gleichzeitig nehme ich aber auch die erfahrenen Spieler mit rein. Mhm. Also Trainer hat eine gewisse Verantwortung für seine Mannschaften, für seine Spieler, keine Frage. Aber gerade die erfahrenen Spieler, und da haben wir sehr viel Qualität, müssen Kylian Mbappé auch an die Hand nehmen. Bei allem Standing, das er jetzt schon hat. Hm. Ja, und müssen ihn da führen.
Dahinter Juve als Platz 2 oder kann Benfica
ist
da...
Straightforward. Also es gibt für mich jetzt keine Gruppe, weil du sagst, das ist super klar. Hm. Es sind schon enge Ergebnisse dabei. Gruppe H tatsächlich, wenn man eine rauspicken müsste, dann ist es genauso. Also PSG vorne und dann Juventus, Benfica und Maccabi Haifa.
Benfica wird interessant mit Roger Schmidt, dem deutschen Trainer, wie er es dort bewerkstelligt bekommt, Fuß zu fassen. Und der freut sich natürlich auch auf die Champions League. Also auch da die deutsche Note mit dabei. Und ja, ihr freut euch sicherlich auch. Also das wären rauschende Champions League-Abende bei The Zone. Gibt es die Spiele in der Konferenz, die Einzelspiele. Also ganz, ganz viel Fußball Champions League bis Mitte November in der Gruppenphase. Und viele Reisekilometer auch für dich.
Ich freue mich drauf, weil das ist ja tatsächlich, das sind ja diese Abende, wir haben eingangs über Gänsehautmomente gesprochen, über diese Hymne. Und die kannst du nicht oft genug hören. Es geht einfach nicht. Und ich freue mich über jeden Einsatz, den ich bekomme, sei es im Studio oder hauptsächlich auch vor Ort. Und ich glaube, das merkt man dann auch. Also das merkt man sowieso, glaube ich, dass ich einfach Spaß an diesem Spiel und auch an dieser Position habe. Aber keine Frage, ist Champions League nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Wenn du auswärts mitreisen darfst, gerade auch mal ins europäische Ausland, gönnst du dir dann irgendwas? Machst du wenigstens mal so einen Spaziergang oder ist man dann so im Fokus, auch als Experte im Fokus, dass man sagt, man kriegt relativ wenig von der jeweiligen Stadt dann mit?
Es kommt drauf an, wie die Planung ist. Also jetzt bei Marseille gegen Frankfurt. Die Eintracht. Wollte ich eigentlich erst oder mit dem ersten Flieger am Spieltag morgens anreisen, aber die Eintracht-Fans waren einfach schneller und haben mir die ganzen Flüge geklaut. Ja. Das bedeutet, ich darf einen Tag früher anreisen und werde das natürlich auch nutzen, da mal den einen oder anderen Spaziergang zu machen, um mir die Stadt auch anzuschauen.
Gibt es doch bestimmt am Hafen ein schnuckliges Restaurant, wo man auch mal ein bisschen genießen
davon
kann.
Davon gehe ich aus und Marco Hagemann ist als Kommentator mit dabei. Ja. Wir werden uns schon ein schönes Plätzchen irgendwo suchen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass du, bei mir ist es zumindest so, ich lege sehr viel Wert auf die Vorbereitung. Ja. Und deshalb verbringe ich auch sehr viel Zeit im Hotel, um mir nochmal Spielszenen eines jeden einzelnen Spielers anzuschauen. Und um wirklich alle Infos zu haben, einschätzen zu können, wie die Spiele verlaufen, warum sie so verlaufen, um das Bestmögliche auch für den Zuschauer dann liefern zu können.
Letzte Geschichte von mir, um das rund zu machen, europäisch rund zu machen. Wir haben ja auch noch drei Vereine in anderen europäischen Wettbewerben. Die Europa League hat uns letzte Saison viel Spaß gemacht. Stichwort Eintracht Frankfurt, die jetzt dadurch, weil sie die Europa League gewonnen haben, in der Champions League mit dabei sind. Freiburg und Union in der Europa League, Köln in der Conference League. Was traust du den dreien zu? Einen ähnlichen Run wie Eintracht Frankfurt, zumindest aber die Möglichkeit, dem deutschen Fußball Punkte für die europäische Wertung zu beschaffen und für rauschende Europacup-Abende zu sorgen. Es sind ja alles drei auch stimmungsvolle Teams, die so eine eigene DNA haben.
Rauschende Spiele, das will ich sehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Was zum Schluss bei rauskommt, die Ergebnisse, ist jetzt speziell bei diesen Mannschaften, ich würde sagen, zweitrangig, sondern natürlich ist es wichtig, auch für jeden Verein einen finanziellen Bonus auch mitzunehmen. Das ist ganz wichtig, logisch, speziell nach der Corona-Zeit. Und trotzdem traue ich auch Union sehr viel zu. Freiburg war ich jetzt gegen Bochum und muss sagen, die Freiburger sind richtig stimmungsvoll, ne? Die sind richtig laut. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das war das erste Mal, war ich in Freiburg und war sehr positiv überrascht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also auch da werden wir tolle Abende erleben und wir brauchen, also bei allen drei Mannschaften werden wir spannende, vor allem rauschende Fußballfeste sehen. Aber ich glaube, alle sind okay damit, wenn ich sage, wir werden kein zweites Eintracht Frankfurt sehen, den Europa League gewinnen.
Selbst wir hoffen, dass es auch trocken bleibt, vorwiegend in der Champions League, in den Champions League Abenden, damit du nicht in der Halbzeitpause dann irgendwelche artistischen Fußballkünstler ausführen musst und zeigen musst, wie der Ball dann rollt. Das hat ja für große Schlagzeilen gesorgt. Selbst das hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns und auf tolle Champions League Abende bei The Zone.
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße an alle Zuhörer, an das komplette Team und lasst uns einfach die Champions League in vollen Zügen genießen.
Von der Hymne bis zum Schlusspfiff. Danke dir.
Danke.
Und das war unsere Champions League-Vorschau hier im Rasengeflüster. Der Fußball-Podcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Freue mich, dass ihr dabei wart und ja, wünsche euch eine gute Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wie gewohnt wieder.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.